Als Student habe ich in einer Pizzeria gearbeitet. Und ich habe in dem Laden so ziemlich alles gemacht, was zu machen war. Aber in einem Sommer war ich dann nur am Kellnern. Und jeden Abend bin ich dann durch den Laden gerannt. Und die Schuhe, die ich hatte, die sahen ganz anständig aus. Aber irgendwann haben meine Füße angefangen weh zu tun. Und es hat echt keinen Spaß gemacht, da so viel rumrennen zu müssen. Im Laufe dieses Sommers habe ich dann neue Schuhe gekauft, welche die auch anständig ausgesehen haben, aber die viel bequemer waren. Oh, das hat einen Unterschied gemacht. Ich konnte den ganzen Abend rumlaufen und die Füße haben mir gar nicht wehgetan. Ich kann es euch sagen, das war für mich eine gute Nachricht. Diese gute Nachricht brauchte ich wirklich auch, um das ganze Rennen, was notwendig war, gut durchzuhalten. Nun, in unserer Zeit, gerade in dieser sogenannten Corona-Zeit, sind wir es gewohnt, viele schlechte Nachrichten zu hören, beziehungsweise habe ich manchmal das Gefühl, dass wir ein bisschen auf schlechte Nachrichten getrimmt sind. Wo gibt es wieder einen Ausbruch? Wo gibt es wieder erhöhte Zahlen? Gibt es wieder Einschränkungen? Und wir warten, wir sind so in einer Wartestellung, wie wird sich das entwickeln? Und befürchten an vielen Stellen das Schlimmste. Dabei sind wir tatsächlich immer wieder in Gefahr, die guten Nachrichten eventuell zu übersehen, beziehungsweise nicht zu würdigen, wie sie eigentlich gewürdigt werden sollten. Zum Beispiel, ich weiß von zwei verschiedenen Familien aus dem Umkreis aus dem Umfeld unserer Gemeinde, die in den letzten Wochen gesunde Babys bekommen haben, obwohl in beiden Fällen die Schwangerschaften nicht ganz leicht verlaufen sind. Eine gute Nachricht ist ein Grund zur Freude, eine Freude, die wir miteinander auch teilen können, dass neues Leben entsteht und auch die Dankbarkeit dafür, dass es da Bewahrung gegeben hat. Über die letzten Tage haben wir sehr viel Regen bekommen. Nun gut, nicht unbedingt das optimale Urlaubswetter, aber in den letzten zwei Jahren ist es so trocken gewesen, dass dieser Regen für uns wirklich eine gute Nachricht ist. Es ist eben auch eine gute Nachricht, dass neues Leben entstehen kann. Ja, und die gute Nachricht, also das Wort, das wir immer wieder benutzen, Evangelium, bedeutet gute Nachricht. Und das ist unser Anliegen als Gemeinde. Das ist, warum wir als Gemeinde hier sind, um diese gute Nachricht auszubreiten, Menschen bekannt zu geben, dass es wirklich eine gute Nachricht gibt, eine Nachricht des Lebens. Und das Evangelium hat schon zahlreiche Menschen in zahlreichen Krisen Kraft gegeben. Kraft gegeben, dass sie standhalten konnten gegen die schlechten Nachrichten, die um sie herum waren. Aber nicht nur, dass sie standhalten konnten, sondern dass sie hinausgehen konnten und Menschen dienen konnten, auch im Angesicht einer Krise. Sind wir berufen, Menschen zu dienen, auch mit dem Evangelium? Wir betrachten zurzeit die Waffenrüstung Gottes, wo der Apostel Paulus das beschrieben hat. Er hat das Bild von einem Soldaten genommen und er geht verschiedene Elemente von dieser Ausrüstung durch und zählt auf, wozu die dann gut sind, in einem ganz anderen Sinn. Denn er betont vorweg ganz deutlich, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir führen einen ganz anderen Kampf. Und wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Und er sagt, nachdem er die ganzen Elemente aufgelistet hat, dass das Gebet wirklich einer unserer Hauptwaffen ist. Ich weiß von einer christlichen Rockgruppe, die haben ein Lied, in dem sie singen, geh auf die Knie und kämpfe wie ein Mann. Das zeigt deutlich, dass es einen ganz anderen Kampf ist, in dem wir stehen. Nicht gegen andere Menschen. Da kämpfen wir nicht gegen den wirklichen Feind, sondern gegen die Mächte und Gewalten, die uns in die Dunkelheit und in die Hoffnungslosigkeit ziehen wollen. Wie könnten wir es in Frage stellen, dass wir uns in einem Kampf befinden? Lüge wird mit Lüge begegnet und daraus kann keine befreiende Wahrheit entstehen. Wenn Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit beantwortet wird, kann daraus keine Gerechtigkeit entstehen. Lüge und Ungerechtigkeit sind keine guten Nachrichten für die Menschheit. Und wie genau treten wir dann in einen geistlichen Kampf ein? Erstmal ist es wichtig zu erkennen, dass wir in den Kampf gehen. Wenn wir gar nicht wahrnehmen, was für Mächte gegen uns wirken, was für Waffen uns gegeben sind, dann werden wir auch unserem Feind hoffnungslos ausgeliefert sein. Es ist kein Feind gefährlicher als der Feind, den wir gar nicht wahrnehmen, den wir vielleicht sogar leugnen. Wenn wir leugnen, dass es einen Feind gibt, der uns von der Liebe und von der Gnade Gottes wegziehen will, dann sind wir ziemlich ausgeliefert. Aber unsere Waffen, die Waffen, die uns gegeben sind für diesen Kampf, die sollen nicht noch mehr Zerstörung anrichten, sondern sie sollen zur Heilung beitragen. Wahrheit und Gerechtigkeit sind eine gute Nachricht für die Welt. Und heute geht es darum, dass wir mit der guten Nachricht ausgestattet sein sollen. In Epheser Kapitel 6, Vers 15 finden wir den nächsten Teil der Ausrüstung, den Teil, den wir heute näher betrachten wollen. Da heißt es, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Nun, ich kenne eine Person, die wenn das Wetter es überhaupt zulässt, wenn es überhaupt warm genug ist, konsequent immer barfuß rumläuft. Aber ich stelle fest, dass die meisten von uns es doch recht praktisch finden, Schuhe zu tragen. Sie schützen unsere Füße. Sie helfen uns, besser zu laufen, weiter zu laufen, dass wir auch besseren Halt haben für die Füße. Und für Soldaten im ersten Jahrhundert waren Schuhe von großem Vorteil, weil sie ihre Beweglichkeit definitiv verbessert haben. Es ist noch ein ganz interessanter Aspekt mit den Schuhen, was ich hier kurz anbringen möchte. In der Antike war es so, wenn man Schuhe getragen hat, war das ein Zeichen dafür, dass man frei war. Sklaven gingen immer barfuß. Schuhe waren ein Zeichen der Freiheit. Und mit diesen Schuhen zur Bereitschaft für das Evangelium des Friedens verhält es sich so ähnlich wie mit den anderen Sachen, die wir in den letzten paar Wochen angeschaut haben. Wir sehen, dass Paulus diese Sache nicht einfach aus dem Nichts ausgedacht hat, sondern hat sich inspirieren lassen von dem, was wir als Altes Testament bezeichnen. Er hätte das einfach aus die Schrift bezeichnet. Ganz besonders von dem Propheten Jesaja. Dort finden wir in Jesaja 52, 7, dass es heißt, wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Kennst du die Erleichterung, die kommt, wenn man eine gute Botschaft bekommt? Ich habe gerade in den letzten Tagen von ein paar verschiedenen Leuten gehört, bei wem eine OP gut verlaufen ist, bei wem sie einen guten Befund bekommen haben. Und sie waren so dankbar dafür, dass sie gerade an der Stelle eine gute Nachricht bekommen konnten. Nun, Deutschland genießt seit 75 Jahren Frieden im Land. Und das ist auch ein Grund zur großen Dankbarkeit. Aber du wirst praktisch keine andere Phase in der Geschichte dieses Landes finden und in der Geschichte der meisten Länder der Welt, wo es so lange Frieden gegeben hat. Und in der Antike, Palästina, wenn man besonders an der Zeit von Jesaja denkt, war es eben auch so, dass jedes Jahr Kriege geführt wurden. Jedes Jahr wurden Kämpfe geführt, weil die verschiedenen Völker sich gegeneinander aufgetreten sind. Und heutzutage sind wir es gewohnt, dass Nachrichten in Sekundenschnelle bei uns ankommen. Das war damals natürlich nicht der Fall. Die Leute, die in den Städten gewartet haben, zu hören, wie ist ein Kampf verlaufen oder gibt es wieder Krieg, sie haben gewartet. Tage, Wochen, bis ein Bote gekommen ist und ihnen eine Nachricht gebracht hat. Manchmal standen sie dann an der Stadtmauer und haben vielleicht gesehen, aus der Ferne, da kommt einer angerannt. Sie wissen, dass der Bote, der ihnen sagen wird, wie es aussieht, und die Spannung steigt. Was für eine Nachricht bringt er? Ist das eine gute Nachricht oder ist das eine schlechte Nachricht? Und das Bild, was Jesaja hier malt, ist, dass die Leute sehen, dass dieser Bote kommt und schon von Weitem ruft er Frieden und es hallt zwischen den Bergen. Und sie bekommen diese gute Nachricht, freuen sich. Dann ist dieser Bote ihnen willkommen, weil er eine gute Nachricht bringt, eine Nachricht von Frieden. Das ist genau das, was uns gesagt wird. Nun, Jesaja spricht von einer Verheißung Gottes, die sich erfüllen wird, wo Gott versprochen hat, dass eine Zeit kommen wird, wo Frieden sein wird. Und in Jesus ist Gott da ein gewaltiger Schritt darin gegangen, in der Erfüllung von dieser Verheißung. Jesus ist als Friedensbote zu uns gekommen. Er hat das Evangelium, die gute Nachricht des Friedens Gottes zu uns gebracht. Es ist auf Grundlage von dem, was Jesus gelehrt hat und was Jesus für uns getan hat, dass Paulus sagt, hey, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Mit Fleisch und Blut können und sollen wir Frieden haben. Und mit Gott können wir Frieden haben. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Die gute Nachricht. Das Bild, der Bogen spannt sich von Jesaja zum Neuen Testament und dann zu uns heute. Und wir wissen, dass es nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist in unserer Welt. Das ist ja klar. Aber wir haben den Auftrag, als Friedensbotschafter in die Welt hinauszugehen und diese Botschaft zu bringen, dass wir Frieden mit Gott haben können. Wir werden ausgerüstet mit Gottes eigener Ausrüstung, um selber diese Boten zu sein. Und wir proklamieren, was Gott in Jesus schon getan hat. Wir sind selber berufen als neue Schöpfung, jetzt schon, in dieser gefallenen Welt zu leben. Und das ist das, was auch gemeint ist, wenn es heißt, dass wir einen anderen Kampf mit anderen Waffen führen. Ein Beispiel davon, wie dieser Kampf aussieht, warum dieser Kampf geführt wird. Also wir finden natürlich verschiedenste Beispiele in der Bibel, aber ein bestimmtes Beispiel möchte ich jetzt anführen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 16, finden wir einen Bericht, wie Paulus mit einigen seiner Begleiter in der Stadt Philippi gewesen ist. Das ist im Nordosten von Griechenland. Und da sind sie mit Menschen in Kontakt gekommen, haben ihnen das Evangelium verkündet und die haben Jesus Christus als ihr Herr und Retter angenommen. Und Paulus war dann unterwegs mit einigen anderen Leuten, um sich mit diesen Leuten also außerhalb von der Stadt zu treffen. Da nimmt der Text auf, ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 16 bis 23. Als wir einmal auf dem Weg zur Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Magd, die einen Wahrsagergeist hatte und mit der Wahrsagerei ihren Herren großen Gewinn einbrachte. Sie lief Paulus und uns nach und schrie, »Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg des Heils.« Das tat sie viele Tage lang. Da wurde Paulus ärgerlich, wandte sich um und sagte zu dem Geist, »Ich befehle dir im Namen Jesu Christi, fahre aus dieser Frau aus.« Und im gleichen Augenblick fuhr er aus. Als aber ihre Herren sahen, dass sie keinen Gewinn mehr erhoffen konnten, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Stadtbehörden, führten sie den obersten Beamten vor und sagten, diese Männer bringen Unruhe in unsere Stadt. Es sind Juden. Sie verkünden Sitten und Bräuche, die wir als Römer weder annehmen können noch ausüben dürfen. Da erhob sich das Volk gegen sie, und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter gaben sie Befehl, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Man muss dazu sagen, Wahrsagerei war in der Antike sehr gefragt. Ist eigentlich in unserer Zeit auch von relativ vielen gefragt. Aber in der Antike hatte das eine ganz besondere Stelle. Generäle von der Armee, selbst der Kaiser, die würden faktisch nichts unternehmen, ohne vorher mit einem Wahrsager beraten zu haben, weil sie wissen, also im Vorfeld wissen wollten, geht das gut aus für mich. Und das heißt, eine Magd, also sprich eine Sklavin, die einen Wahrsagegeist hat, also von einem unreinen Geist besessen ist, was aber Informationen aus dem Jenseits geben kann, das war eine wahre Goldgrube. Die konnten richtig, richtig viel Geld mit ihr scheffeln. Aber wir müssen sehen, wir haben eine Situation, in der jemand gewollt leiden sollte, weil anderen um sie herum daran Geld verdient haben. Man fragt sich vielleicht, warum war Paulus genervt, dass sie gesagt hat, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg des Heils. Hast du schon mal erlebt, dass jemand zwar die Wahrheit erzählt hat, aber auf eine Art und Weise, dass viele Aspekte der Wahrheit verborgen geblieben sind? Das ist genau die Situation hier. Hätte sie das in Jerusalem gesagt, dann hätte das ganz andere Bedeutung für die Leute gehabt. Aber das war jetzt in Philippi. Philippi war eine römische Kolonie. Das heißt, dass die Bürger von Philippi römisches Staatsrecht, Bürgerrecht hatten und gewisse Vorteile von Rom genossen haben. Deswegen ist auch die Einwand, dass es heißt, sie verkünden Sitten und Bräuche, die wir als Römer weder annehmen können noch ausüben dürfen. Also sie waren nicht in Rom, aber aufgrund dessen, dass sie eine römische Kolonie waren, galten sie als römische Staatsbürger. Und sie haben dann natürlich den Weg Roms vertreten wollen, weil sie da Vorteile bekommen haben. Nun, in Philippi auf der Straße zu sagen, die Männer dienen den höchsten Gott, da werden die Leute um sie herum nicht an Jahwe gedacht haben. Die werden an Zeus gedacht haben oder mit römischen Namen Jupiter. Die werden an ganz etwas anderes gedacht haben, weil ihr Weltbild so geprägt war, dass sie, wenn sie diese Stichwörter gehört haben, haben sie ein bestimmtes Bild gehabt. Was aber nicht das Geringste mit dem zu tun hatte, was Paulus und seine Begleiter verkündet haben. Und als sie gesagt hat, sie verkünden euch den Weg des Heils. Ja, die römischen Kaiser haben sich gern als Heilsbringer bezeichnen lassen. Das heißt, wenn sie dann in diese Umgebung sagt, sie verkünden euch den Weg des Heils, werden die Leute gedacht haben, okay, die erzählen, was der Kaiser uns sagen will. Sie vertreten das, was der Kaiser zu uns sagen will. Und das war nicht der Fall. Das heißt, nominell war es ja die Wahrheit, aber in dem Umfeld und in dieser verkürzten Form haben die Leute etwas völlig anderes verstanden, was praktisch 180 Grad entgegen dem war, was Paulus tatsächlich verkündet hat. Hier sehen wir deutlich, wie dieser geistliche Kampf dann geführt wird. Die Frau sollte in ihrem gequälten Zustand gehalten werden, weil ihr Meister damit viel Geld verdient hat. Sie hat die Wahrheit über Paulus und seine Begleiter gesagt, aber nicht so, dass die Menschen das auch so verstehen konnten, was wirklich daran war. Und als Paulus sie dann von diesem Geist befreit hat, wird er vor die Behörden geschleppt und wird gesagt, dass er ist ein Unruhestifter. Also der für Freiheit gesorgt hat, wird verhaftet, weil er Gerechtigkeit gebracht hat. Das ist ein klassisches Beispiel, wie dieser geistliche Kampf geführt wird. Und wir müssen die Ungerechtigkeit und die Unwahrheiten, die sich als Wahrheiten verstecken wollen, erkennen. Und wir müssen dafür sorgen, dass Menschen die Wahrheit hören. Unsere Gesellschaft versucht uns viele Halbwahrheiten zu erzählen. Wir werden zu Sklaven von unserem sexuellen Trieben, weil uns gesagt wird, suggeriert wird, dass wir alles austesten müssen. Wie viele Menschen leben total gefangenes Leben? Manche buchstäblich in der Sklaverei, weil unsere Gesellschaft uns sagt, du sollst deine sexuellen Triebe alle ausleben. Wir hören, dass das Leben nur ein Leben ist, wenn es gerade in die Situation hineinpasst. Sonst ist es eine Wahl. Uns wird suggeriert, dass der Wert eines Menschen davon abhängt, wie viel Geld sie verdienen können. Und vieles andere mehr. Halbwahrheit, die zu totaler Unwahrheit führen, die zu totaler Gefangenschaft führen. Wir sind aufgerufen, Botschafter der Wahrheit zu sein, Botschafter des Evangeliums, die gute Nachricht zu bringen. Was ist die gute Nachricht? Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass wir einen Schöpfer haben, der uns unendlich liebt. Jeder einzelne von uns ist von unermesslichem Wert. Einfach rein dadurch, dass er uns erschaffen hat. Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass wir sündige Menschen sind, dass wir uns von unserem Schöpfer abgewendet haben und nicht so leben, wie er das will. Wir sind geliebt, aber wir haben uns von ihm abgewendet. Jesus ist der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist und für uns gestorben ist. Und durch sein Opfertod haben wir Zugang zu dem Vater. Wir haben die Möglichkeit, Versöhnung mit dem Vater zu haben. Aber so wie es Wahrheit ist, dass wir uns von ihm abgewandt haben, müssen wir uns wieder zu ihm hinwenden. Umkehr nennen wir das. Es ist Wahrheit, dass wir Umkehr nötig haben. Wenn wir uns zu ihm hinwenden, schenkt er uns Vergebung und ein neues Leben. Ein neues Leben, das wir jetzt schon als neue Schöpfung leben können. Wir sind berufen, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen und gegen die Lügen und gegen die Ungerechtigkeit des Teufels zu kämpfen. Ich finde es übrigens auch eine, ich sage, wunderschöne Ironie an diesem Text, dass wir davon lesen, wie wir uns für den Kampf ausstatten, ausrüsten sollten. Wir haben das Bild von einem Soldaten, der seine Ausrüstung anzieht. Und da heißt es dann, wie wir uns für den Kampf rüsten sollen, die Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens anziehen sollen. Ja, wir kämpfen für den Frieden und nicht mit Waffen, die anderen zerstören werden, sondern mit Waffen, die Heilung bieten, die Erneuerung bringen können. Wir dürfen uns aber nicht täuschen. Ein Vertreter der Wahrheit zu sein, wird nicht immer auf Gegenliebe stoßen. Deswegen fordert Paulus uns immer wieder auf, standhaft zu bleiben. Hier in einem Gottesdienst ist relativ einfach. Der Pastor steht da vorne, sagt uns, wie es geht. Ja, klar. Vielleicht rufen wir sogar Amen, wenn wir richtig aufgewühlt werden. Aber wenn wir morgen und in der nächsten Woche wieder in unseren Alltag gehen, wir begegnen verschiedenste Situationen, wo wir immer wieder fragen müssen, ist das die Wahrheit, was ich hier höre? Ist das die Wahrheit, was ich hier sage? Ist das eine befreiende Botschaft, was ich hier weitergebe? Es ist immer wieder eine große Herausforderung, aber oh so nötig. Die Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium, die helfen uns, standhaft zu sein, auch im Angesicht der Angriffe, die wir durchaus erleben werden. Denn die Wahrheit des Evangeliums bleibt die Wahrheit, egal wie vehement diese Welt uns davon abbringen will. Also seid beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Amen.